Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Kabarettisten Lars Reichow. Lieber Lars, hallihallo.
Hallo.
Ich freue mich. Also ich habe jetzt gelesen, oder steht bei Wikipedia, du bist ja eigentlich, oder bist du Musikkabarettist? Sagt man das noch heutzutage?
Bitte nicht. Das ist nicht so schön. Ich finde den Ausdruck schrecklich. Das klingt so anstrengend. Ich will nicht anstrengend sein. Bin ich für meine Familie, aber nicht auf der Bühne.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns ein bisschen aus der Corona-Zeit. Da hast du nämlich teilgenommen in der Filmelei, in meinem Mutterschiff, was es immer noch gibt. Unter anderem in dem großartigen Western-Special. Ich weiß nicht, ob du dich noch vage erinnerst. Da waren wir 7 Comedians. Also ihr wart eher, wir waren insgesamt zu siebt. Ich war der 7. und 6 Kabarettisten und Comedians und waren meine Gäste. Und wir haben über Western gesprochen. Und du warst einer davon. Ja?
Ich war aber kein Experte, ich war nur zufällig dabei. Ich hatte keine Ahnung. Alle hatten Ahnung damals und wussten genau Bescheid, welcher Film mit welchen Schauspielern. Ich gehöre zu den Menschen, die bei jedem Film, sei er noch so bekannt, ich kann mir jetzt nach Jahren meine Lieblingsschauspieler, Liam Neeson zum Beispiel, kann ich mir jetzt merken. Aber nach dem habe ich auch 30 Mal gegoogelt im Gespräch, obwohl ich die Filme so toll finde.
In welchem Film er war sozusagen oder wie er heißt oder was? Oder
also Taken, 69 Hours oder sowas. Ich liebe diese Filme, wo er aufräumt. Ich liebe auch Equalizer. Sogar der andere, der immer so mit, wie heißt denn der mit der Pistole so nah rangeht, an die Köpfe.
John Wick.
John Wick, du weißt es sofort. Ja. Mit dir könnte ich mich gut über Film unterhalten, weil du immer alles ergänzen kannst. John Wick, der macht immer so ganz dicht am Kopf, damit es auch wirklich alles ausgeblasen ist.
Ja, ja. Also im Grunde so ein bisschen diese Rachefilme. Equalizer mit Denzel Washington, Taken, 96 Hours mit Liam Neeson. Ja, witzigerweise, ich habe gerade, Liam Neeson hat ja immer irgendwie so einen ganz ähnlichen Film gemacht. Er hat immer eigentlich die gleichen Filme danach gemacht. Und ich habe tatsächlich mit meiner Tochter, die ist jetzt 15, haben wir gerade so eine Liam Neeson-Phase. Das ist wirklich wahr. Wir haben gerade gestern wieder einen geguckt. Also sie hat das aber vorgeschlagen. Gestern haben wir Unknown Identity geguckt. Da hat er seine Identität verloren. In Berlin spielt das alles. Und findet dann heraus, dass er, ich darf nicht spoilern, aber er ist eigentlich gar nicht dieser Biologe oder Professor, für den er sich selbst gehalten hat. Und den Tag davor haben wir nonstop geguckt. Da ist er in so einer Entführungssituation an Bord eines Flugzeugs.
Ja, den kenne ich.
Und dann hat meine Tochter hat von sich aus gesagt, ach komm, lass uns noch einen Liam Neeson-Film gucken. Also ich weiß auch nicht warum, aber hat...
Das ist so faszinierend, weil er immer diesen leicht genervten so, oh bitte, lass mich, ich will nur einen Kaffee trinken hier. Ja, ja. Und dann kommt irgendjemand rein und sagt, weißt du eigentlich, was für ein verdammtes Arschloch du bist? Und dann sagt er, ich möchte nur meinen Kaffee. Und dann reizen sie ihn und dann räumt er die gesamte Welt auf. Das beeindruckt mich immer wieder. Das ist einfach toll.
Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Aber trotz alledem nochmal unterm Strich hast du dich doch wacker geschlagen, auch damals. Du warst ja auch vorher schon mal solo in meiner Filmelei, da haben wir über Hostel gesprochen. Den hast du vorgeschlagen, ja, diesen Torture-Porn-Horrorfilm da, den ich dann zum ersten Mal übrigens geguckt habe damals, ja. Extra nur für dich.
Schrecklich.
Ja, ja. Und ja, aber wir haben ein bisschen auch über die, ich verlinke das alles hier, das kann man sich alles anschauen. Wir haben so ein bisschen über die Faszination auch des Grauens oder des Folterns und so weiter gesprochen, das weiß ich noch. Und dann hast du dich im Western-Special auch tapfer gehalten. Also klar, du hast dann ein bisschen gemerkt, die anderen sind ein bisschen besser vorbereitet als du, aber gut.
Ich war überrascht von unserem Termin. Irgendwie hatte ich damit nicht gerechnet an dem Tag, aber das lag nicht an dir.
Ja gut, das ist so eine Sache. Aber ist wie gesagt, das kann man sich auch anschauen. Ich verlinke das, war trotzdem toll. Und es war eine tolle Gruppe, das muss man auch sagen. Weil der Hennes Bender war dabei, Tobias Mann, Thomas Nicolai, Hanno Friedrich. Das war wirklich eine tolle Gruppe da. Und wer weiß, vielleicht wiederholen wir es eines Tages. So, jetzt sprechen wir aber mal ein bisschen über dich, weil das haben mich, glaube ich, noch nie gemacht, so ein bisschen über dich sprechen. Und zwar, also, wenn es dir recht ist. Aber
ich bin vorbereitet.
Ja, du bist vorbereitet, genau. Und du hast das, oder beziehungsweise hast gar nichts gegen, sage ich mal, weil auch dein aktuelles Programm, ich habe jetzt gelesen, du machst ab Oktober ein neues Programm, gell? Das Baby-Boomer-Land, so heißt das.
Oder vielleicht nur Boomerland, müssen wir noch am überlegen.
Ah, okay, ist noch am, okay, aber auf dem Poster stand es schon. So, und dein aktuelles Programm heißt aber Ich, gell?
Ja, ich habe so ein Zwischenprogramm noch, also ich habe jetzt wegen Corona, hat sich alles ein bisschen verschoben, ich habe noch ein Best-of-Lieder-Programm und ein Best-of-Lieder- und Texte-Programm. Also das mischt sich so ein bisschen. Und das Liederprogramm, das heißt einfach nur Musik und dann das Wunschkonzert und das Ich, das sind im Moment die drei Programme, die ich spiele. Aber es vermischt sich. Ich habe auch keine Lust, da immer mich festlegen zu lassen, dass jemand sagt, ach, hier war ein Stück fremd in dem Programm. Also ich mache einfach, wozu ich Lust habe.
Jetzt habe ich gelesen, dass du eigentlich als Musiker mal angefangen hast. Stimmt das? Also in der Band deines Vaters, ist das wahr?
Das, ja, also ich habe jetzt, ich habe als ganz normales Kind angefangen.
Und dann, ich auch.
Und dann habe ich Klavier gelernt, dann habe ich Gitarre gelernt, dann habe ich Posaune gelernt und dann habe ich immer, was weiß ich, ich habe immer Quatsch gemacht. Ne? Also warum wird man so einen komischen, warum hat man so einen komischen Beruf? Ich habe immer auch sehr, sehr gerne gelacht. Also ich habe alles Mögliche stehen und liegen lassen, um in Ruhe zu lachen. Weißt du, kennst du das, wenn du sagst, es ist jetzt wichtiger zu lachen, als an die Tür zu gehen oder als irgendwas zu erledigen. Es ist jetzt absolute Dringlichkeit, sich zu amüsieren über irgendwas. Und das finde ich nach wie vor, also das ist mein größtes Glück, wenn das so kommt. Und dann habe ich Musik studiert und Germanistik. Und aus diesen beiden Töpfchen, Riesenwelten, habe ich dann meinen Beruf zusammengeschraubt.
Aber gab es da irgendwie so ein Aha-Erlebnis, so eine Erweckung oder so, dass du gedacht hast, ich muss eigentlich auf die Bühne und möchte Kabarett machen oder möchte lachen oder möchte die Leute zum Lachen bringen?
Also die Leute zum Lachen, das merkt man ja schon in der Schule so als kleines Kasperle in der Klasse. Ne? Merkst du das schon, das funktioniert bei dem einen, die anderen verdrehen immer die Augen und da kann man das schon lange ausprobieren. Ich habe da aber nie damit gerechnet, dass ich das mal auf einer Bühne mache. Ich wusste gar nicht, dass es eine Bühne gibt. Also ich wusste damals, dass es zum Beispiel bei Otto, ne? Otto oder das war ja die einzige Comedy-Show im Fernsehen mit Otto und dann gab es noch so ein paar lustige Filme, Harald Junke und Grit Böttcher oder sowas. Das war ja nicht vorrätig und die Deutschen waren auch nicht bis heute, sind jetzt auch keine Weltmeister im über sich selber lachen oder sowas. Ne? Deswegen gab es, ich habe eines Tages dann entdeckt durch Hans-Dieter Hüsch, das war die Verbindung zu meinem Vater, der hatte eine Jazzband und dann Hans-Dieter Hüsch, der Manager lebte in Mainz und der Hüsch auch. Und dann haben wir ein Programm zusammen gemacht. Mein Vater hat dann die Musik gemacht und Hüsch hat gesprochen. Und dann haben wir diese Verbindung geschaffen. Und ich habe das nur so von der Seite gesehen auf der Bühne, habe gedacht, was macht der Mann da? Und er hat eben lustige Geschichten vorgelesen und mit dem Publikum gesprochen und hatte eine ganz tolle Stimme. Ne? Väter der Klamotte kennt man ja, also diese Hüsch-Stimme aus dem Off. Aber das war faszinierend und ich wusste überhaupt nicht, wo das stattfindet, bis ich dann zum ersten Mal ins Mainzer Unterhaus gekommen bin, später die ganzen anderen Bühnen kennengelernt habe. Ne? Also Hüsch war dann schon groß und wir waren also auf riesigen Bühnen, Audimax Aachen oder sowas, über 1000 Leute und das waren so meine ersten Eindrücke. Als ich noch an der Posaune stand und da hinten geguckt habe, was machen wir da vorne? Und das hat sich dann entwickelt aus diesen Eindrücken. Also es ist ja immer so, dass das Leben besteht immer, zumindest war es bei mir so, immer aus so Puzzlestücken, die sich zufällig hintereinander fügen. Ne? Und plötzlich denkst du, ach so, ja, dann mache ich das jetzt so. Ne? Also da kommen so drei Impulse oder fünf oder nur einer und plötzlich weiß man, was man tun will. Ne? Es gibt ja viele Leute, die fragen sich das lange nach der Schule oder während der Schulzeit schon und kommen auf keine Idee. Und so war es bei mir. Also ich war erstmal als Lehrer geplant, ne? Musik und Germanistik an der Schule für das Gymnasium. Und dann habe ich gedacht, nee, es ist es noch nicht. Ne? Und dann hat sich das so ergeben. Also ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist und ich glaube, dass es auch eine Logik hat. Also für mich ist es, ich bin auch Zwilling, deswegen zwei Fächer, ne? Zwei parallel, nicht Universen, aber große, große Felder, Schubladen, in denen ich mich bewegen möchte. Das ist daraus geworden.
Und die Musik, die war aber immer schon dabei, von Anfang an dann. Also wenn auch als du auf die Bühne gegangen bist dann und hast irgendwie Kabarett gemacht und so, hast du trotzdem immer Musikeinlagen schon von Anfang an?
Ja, das war am Anfang sogar sehr, sehr stark. Also ich habe mich eigentlich am Anfang von Musikstück zu Musikstück gehangelt. Ich habe angefangen und habe ein Lied gesungen. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt ja auch andere Themen und habe das nächste Lied gesungen. Dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und habe eine Geschichte vorgelesen. Die war aber nicht so moderativ, sondern die war eher, das war eher eine Kunstgeschichte über ein Stück Sülze oder sowas habe ich damals eine Geschichte gemacht. Oder das Personalpronomen, das durch den Roman läuft. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich mal aufstehe und sage, guten Abend, meine Damen und Herren, im Stehen. Ne? Das ist ja noch ein anderer Schritt, als wenn du so Udo Jürgens-artig mit dem schiefgelegten Kopf immer nach rechts guckst. Das war der Anfang und dann habe ich mich so langsam vom Piano gelöst und bin dann irgendwann aufgestanden, wie so eine Evolutionsfigur. Ne? Das, also irgendwann den Mut, ich hatte erst den Mut nicht. Ich habe erst gedacht, mit der Musik war ich mutig genug. Ne? Da wusste ich, das macht wahrscheinlich niemand so gleich wie ich. Also da ist eine kleine Selbst, eine kleine Lücke, ne, für mich vielleicht vorhanden. Aber das Wort war mir noch nicht sicher genug und das habe ich erst später gelernt.
Und gab es denn so, ich meine, das ist die, wie du ja jetzt berichtet hast, es sind ja die Übergänge scheinbar dann fließend, was die Bühne betrifft. Also warst dann ja trotzdem immer schon auf der Bühne. Das heißt, so dieser, du musstest dich wahrscheinlich nicht so sehr überwinden, auch alleine auf die Bühne zu gehen. Aber gab es am Anfang hast du noch so eine Erinnerung, wie du dich am Anfang, war das eine starke Überwindung, dann auf einmal alleine da zu sitzen?
Der Unterschied ist gewaltig, ob du in einem Ensemble auf der Bühne stehst, mit 11 oder 13 Personen waren wir, im Orchester, kennen viele auch, ne, an irgendeinem kleinen Instrument, was aber auch eine versteckte Stimme spielt, wo du nicht im Fokus stehst und dann Solo, boing, zeigt der Dirigent auf dich, ne? Oh, quietsch, ne, wir kennen alle quietschende Hörner oder sowas. Also das ist schon spannend, dann plötzlich ein Solo zu spielen aus dem Ensemble. Da fühlen sich alle immer stärker und sicherer. Die Stunde der Wahrheit ist ganz alleine zu sein. Und ich habe vor meinem ersten Auftritt, ich hatte immer vor Auftritten auch jung musiziert, oder wenn ich das mal gemacht habe in Bielefeld bei meiner Oma, Vorspielsituation, ne? Eiskalte Finger. Und dann musste ich ein kleines Gedicht, ja, ihr lieben Eltern, boing, weg. Ne, war alles aus dem Kopf raus. Also ich war wirklich kaputt vor Aufregung. Ich war krank vor Aufregung vor meinem ersten Soloauftritt. Ich war völlig hinüber und ging zu meinem Vater und der sagte mir dann, willst du es nicht erstmal mit einer Gruppe probieren? Etwa 2 Stunden vor diesem Auftritt, hat mir auch nicht so viel geholfen. Und dann habe ich es aber alleine gemacht und hatte da noch technische Probleme, also es hörte nicht auf, aber ich wusste doch nach diesem ersten Abend, dass die Leute haben das mitgetragen. Also wenn ich alleine vor 3 Leuten, die mich doof finden, ne, hätte ich das nie weitergemacht. Aber so war es eine sehr, die haben mich gehoben, die haben mich hochgehoben und ich habe gespürt, Adrenalin schießt ein, ne? Also habe ich jetzt nicht bewusst, aber all die guten Effekte waren da und deswegen habe ich dann hinterher gedacht, nee, das ist nicht, das ist, die Angst wird nicht gewinnen bei dieser Tätigkeit. Ne? Ich glaube, dass die Angst dann, also die hat dann abgenommen, immer bei besonderen Situationen war sie natürlich noch da oder ist sie bis heute, Aufregung, gute Aufregung, ne? Gute, klare Aufregung im Kopf, aber es ging dann weg, wenn du 100 Mal hintereinander auftrittst, dann kann es nicht jedes Mal die gleiche Angst sein, ne? Mit demselben Programm, mit einem ähnlichen Programm. Und du merkst, also das ist nicht so schlecht, ist das alles nicht, dass du dich schämen musst. Und dann ist das gut gelaufen. Hatte ich auch, vielleicht, ich hatte auch das Glück, dass ich im ersten Programm am Anfang, dass ich auch ein paar gute Ideen hatte. Ne? Das ist das erste Programm, die erste CD ist immer die beste oder die sammelt sich, sagen wir mal so, die sammelt sich aus vielen Monaten vorher. Ne? Das sind Ideen, die vielleicht über Jahre gereift sind. Umgekehrt ist es so, wenn du die erste fertig hast, die erste Veröffentlichung, da musst du gucken, dass du das gleichzeitig veröffentlichst weiter und promotest, aber die zweite CD muss auch irgendwann kommen. Ne? Mhm. Und heute hat sich das so ein bisschen, naja, es geht immer weiter und deswegen muss man Zeit haben, etwas zu darzubieten und man muss Zeit haben, etwas zu kreieren, was Neues. Und in diesem Schwung befindet man sich dann in dem sein ganzes Leben in dem Beruf. Ne? Das ist schon sehr, das ist sehr anstrengend, aber es ist auch natürlich wunderbar, weil es immer wieder, weil niemand so solche Entspannung spürt, wie die Leute, die sich da oben wirklich angestrengt haben. Also wenn ich mich nächtelang aufopfere, sage ich mal, ne, für mich selber aufopfere, dann kommt aber auch eine gigantische Entspannung raus am Schluss. Mhm. Und das ist ein wirklich gutes Level und das ist eine gute Entschädigung dafür.
Ja, bei dir ist es ja so auch ein bisschen so eine Mixtur aus politischem, aber auch so alltäglichem, gell? Habe ich das Gefühl. War das von Anfang an so? Also wo hast du denn auch, was hat dich denn da angetrieben? Welche Botschaft sozusagen? Bist du auf die Bühne gegangen oder hast damit angefangen, hast gesagt, ich möchte gern was Politisches, meine politische Sicht da irgendwie verbreiten oder ich möchte gerne der Gesellschaft irgendwie einen Spiegel vorhalten oder was war so der Antrieb?
Am Anfang habe ich gedacht, ich mache was Lustiges in jedem Sinne. Also ich mache was musikalisch Lustiges oder ich mache vielleicht ein bisschen was Schönes musikalisch oder auch was textlich, so ein bisschen träumerisches, humorvolles, einfach ein bisschen Quatsch machen auch. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo dich jemand fragt, wie stehen Sie denn eigentlich zu dem Konflikt? Was, wie? Muss ich mich erstmal informieren? Ganz am Anfang, ne? Mich hat es immer politisch, also ich war immer an den Zeitungen und so, ich habe mir da, das hat mich immer neugierig gemacht, Spiegel, Stern, Tageszeitung, landesweite Zeitung und so. Aber diese Erklärung, eine Haltung zu suchen, viele Menschen, und das ist so ein bisschen ein Missverständnis, weil ich denke, hä, das machen doch alle. Viele Menschen machen sich nicht die Mühe oder sind auch nicht gezwungen dazu, eine Haltung einzunehmen zu den Dingen. Die wissen zwar von einem Gazastreifen und dass da Menschen sterben, aber sie wollen das nicht genau auseinanderhalten, weil sie auch nicht gezwungen sind dazu. Wo stehst du? Welche Palästinenser oder Israelis? Wo positionierst du dich? Und das ist in meinem Beruf dann irgendwie selbstverständlich, ne? Dass ich dann auch eine Haltung habe und diese Haltung vielleicht sogar noch verarbeite. Das heißt, ich versuche auch noch eine Art Kunstwerk darum zu schaffen, damit die Leute sehen, oh, das steckt vielleicht dahinter. Also bei mir, wenn ich jetzt was interpretiere, ist das auch nur ein Versuch, aber dass die Leute sagen, jetzt haben wir es besser verstanden. Ne? Mit diesem Spiel, mit diesem Fantasiespiel haben wir es besser verstanden. Das geht um tagespolitische Dinge, es geht aber auch um manchmal so menschliche oder philosophische Betrachtungen, dass man einfach sagt, ja, was hat die Liebe für einen Wert? Was hat eine Demokratie für einen Wert? Das kann man ja an vielen kleinen Dingen zeigen auch. Und je besser man das macht, desto überzeugter ist das Publikum auch, was sich eben weniger darum kümmert täglich, weil es niemandem das verkaufen muss, ne? Niemand erklären muss, was da passiert, sondern das sind immer so Stücke von Informationen und dann sagt man, ja, schlimm, schlimm, was da passiert, ne? Ganz schlimm, aber ohne Folgen.
Ja. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich manchmal schon auch, dass so der kleine Mann auf der Straße, wenn wir ihn mal so nennen dürfen, schon auch sich positioniert zu einem Thema und das vielleicht dann gar nicht so gut ist, weil es halt weil keine Neutralität da drin steckt oder keine dritte Sicht auf die Dinge. Es gibt ja auch möglicherweise Kabarettisten, die sagen, die erklären einen Konflikt, mal ganz egal, welcher Konflikt das jetzt ist, erklären die damit, dass sie sagen, so sind die Menschen oder die Welt ist verrückt oder, weißt du, wir sind alle dem Wahnsinn unterworfen. Das kann ja auch eine Sicht sein. Also diese ganz starke Positionierung, damit eckt man ja auch nochmal mehr an, oder? Also wenn man sagt, ich bin jetzt, weil du sagst, es ist Gazastreifen, ich bin jetzt für die Palästinenser oder ich bin jetzt für die Israelis, dann hast du ja eine ganz andere Geschichte, als wenn du von oben drauf schaust und sagst, naja gut, also so und so. Weißt du, was ich meine?
Also journalistische Betrachtung ist, oder eine berichtende, ne? Also dass ich sage, es gibt Quellen, die sagen, dass da jemand gestorben ist, hier jemand angegriffen wurde und so weiter. Also das sind bestätigte Gerüchte oder das sind bewiesene Behauptungen und so weiter. Ne? Das ist Journalismus. Und was du sagtest, ist natürlich richtig mit dem die ganz normalen Leute, die haben ja auch eine Meinung oft, ne? Also die haben eine Meinung, aber sie sind nicht gewohnt, damit ins Gespräch zu gehen. Natürlich machen sie das im Alltag und sagen, ja, der Joe Biden, der ist doch viel zu alt, ne? Der ist so viel, wie der läuft und so. Aber das ist es dann schon, ne? Also die sollen doch mal einen Jungen, die sollen doch mal einen Jungen ranlassen. Forderung und dann. Naja, aber das mache ich ja nicht. Das machen die ja für sich. Ne? Und der Scholz, der ist genau der Richtige mit seinem Pazifismus. Oder den Scholz kann ich nicht mehr sehen und so. Aber dann bleibt das ja auf so einem Punkt stehen. Und es wird nicht einmal gedreht noch. Also was ich versuche, ist natürlich noch eine Drehung mehr zu machen als diese, ne, diese. Ich habe ja auch keine besseren Informationen als alle Leute. Ich kann nur ein bisschen mehr in die Stimmen. Ich kann Leute dann, weißt du, kennst ja diese Fernsehsendungen, die dann nochmal mit Zitaten arbeiten. Das kann man im Radio auch sehr gut machen. Dann kann man so ein bisschen mit den Stimmen sprechen. Kann sagen, Dieter Bohlen, was meinst denn du dazu, Dieter Bohlen? Und dann sagt er, du denkst wie ein Sack Scheiße. Und dann sagt man halt, ja, Dieter, danke, du Depp oder sowas. Also das kann man, da kann man so ein bisschen mitspielen. Also das ist immer, das sagen wir mal, wenn es eine einfache Lösung gibt, aber es ist eine kleine Überhöhung, eine künstlerische Überhöhung. Insgesamt ist eine politische Äußerung, und das habe ich auch, das ist ein bisschen Schmerz auch manchmal, wenn, sobald du dich politisch äußerst, hast du natürlich immer, treibst du einen Keil in das Publikum. Du sagst, jetzt in der Zeit, wo wir nicht mehr so, das Publikum im Kabarett ist nicht SPD pur. Das ist inzwischen ein Riesengemisch aus ein paar Grünen, also vielen Grünen, vielen Sozialdemokraten, vielen Christdemokraten, FDP. Da sitzen alle drin. Sogar die doofen, die AfDler sitzen da manchmal drin. Die haben ja auch einen Anspruch auf Kultur. Die dürfen ja auch überall rein, obwohl sie das wählen. Aber die sitzen alle da und die sagen dann bei einer bestimmten Bemerkung, Björn Höcke ist ein Nazi, ne, darf man ja überall sagen, oder ein Faschist, dann sagen die, das sehe ich anders. Aber sie stehen nicht auf und sagen, hallo, das sehe ich anders, du bist doof auf der Bühne. Ne? Sondern die schweigen an der Stelle und machen nur so. Und die anderen, die machen richtig Applaus. Oder du hast so eine Frage, wollen wir mit brutalstmöglichen Waffen in den Ukraine-Krieg oder mit ganz wenig? Nur so ein paar Patronen liefern, damit die knallen können, ne? Damit der Russe sich erschreckt. So oder so, volle Hilfe oder nur ein bisschen. Was, ne? Dieses Zögerproblem war von Olaf Scholz. Das ist, dann hast du auch die friedlicheren, die pazifistischeren, die hast du dann auch drin. Und das ist immer eine polarisierte Stimmung. Und du kannst nicht den ganz großen, hundertprozentigen Erfolg landen. Weißt du, mit was ich das jetzt machen kann manchmal? Ich habe zwei Witze, die ich im Programm erzähle. Die sind sehr gut, die hat mir ein Freund beigebracht, die hat er mir erzählt. Die sind richtig gut. Und diese beiden Witze, die sind so, dass das ganze Publikum, da geht es natürlich auch um Mann-Frau-Beziehung, das ganze Publikum lacht, hundertprozentige Zustimmung. Und das tut auch gut. Das ist richtig schön, wenn du sie alle hast und nicht bei der politischen Bemerkung, 10% gehen hier weg, da sacken mir 30% weg, ne? Und da muss ich gucken. Also das ändert meine Meinung nicht. Ich mache jetzt nicht, ich sammle mal ein bisschen mehr von denen. Ne? Ich will die 30%, die so ein bisschen nach rechts driften, die will ich auch zurückholen. Für die mache ich jetzt einen Witz. Das geht überhaupt nicht, also bei mir nicht. Aber diese gesellschaftspolitischen Witze oder diese Sozialbetrachtungen, die funktionieren halt wirklich hundertprozentig. Also witzig ist witzig für alle möglichst, ne? Das erkennen alle. Aber die politische Betrachtung ist halt nicht eindeutig. So ist es. Und wer sich da in diese Küche, da gibt es ja dieses schöne Bild von der Küche, wo es so heiß ist, wer sich da an den Herd stellt, der muss auch die Hitze aushalten. Das heißt, der muss auch die Gegenwehr von manchen Gruppen aushalten. Die AfD versucht mich seit einem Jahr, seit ich da in der Fasnacht das gesagt hatte, dass sie im Bundestag ist ein Haufen ungehobelter Arschlöcher. Das ist, es ist mir nicht peinlich, diesen diesen Fäkalausdruck benutzt zu haben, weil es eindrucksvoll bewiesen wurde in diesem Jahr. Aber ich habe natürlich auch eine Wunde da gerissen und die versuchen, seitdem, so ähnlich wie das auch wie man jetzt vermutet, dass die Russen versuchen, die Meinungen hier zu verändern, ne? Also die Bauernproteste ein bisschen gewaltsamer zu machen und so. Diese kleine Vermutung kann ich auch haben, jetzt in meiner kleineren Welt, dass mich Leute ganz gezielt anschreiben und sagen, früher habe ich sie gemocht, aber jetzt nicht mehr.
Hatte ich nicht einen AfD-Politiker verklagt oder sowas? War das nicht
so? Ja, haben sie dreimal verklagt, wegen dieser Bemerkung damals. Aber das ist, die versuchen das dann nicht nur mit Klagen, die Klage ist abgewiesen worden, ist überhaupt nicht angenommen worden, weil es Meinungsfreiheit gedeckt ist, aber sie versuchen, trotzdem versuchen sie über diese subtilen Psychotricks versuchen sie dann zu sagen, ich bin kein Freund der AfD, aber das, was sie da gesagt haben, das geht zu weit. Ich bin kein Parteimitglied, aber ich mochte sie immer. Weißt du, nichts ist schlimmer, als wenn dir jemand künstlerisch zu verstehen gibt, dass du mal besser warst. Ne? Das ist demütigend, wenn jemand sagt, also deine ersten Lieder, die fand ich ganz toll und immer wieder, ne? Und sagt, ja, und alles danach ist Schrott oder was, ne? Da leidet man so ein bisschen drunter und diesen Kanal bedienen die seitdem sehr intensiv und da muss man auch ein dickes Fell haben, um das abzuwenden. Ab und zu kommt dann jemand, ich hatte einen ganz rührenden Brief jetzt und sagte, ich bin bei Ihnen. Ne? Also Sie sind nicht allein. Einfach so einen kleinen Brief geschrieben, ne, mit der Maschine noch und als Brief geschickt, Sie sind nicht alleine, ich bin bei Ihnen. Einfach so eine Solidaritätsbekundung. Das ist toll. Also das ist toll, dass es diese ganzen verschiedenen Meinungen gibt. Wie gesagt, Politik löst Polarisierung aus.
Aber also eckst du denn oft an dann mit diesem Programm? Ist das dir früher genauso oft passiert oder stellst du fest, dass es heutzutage zunimmt?
Früher war ich nicht so politisch und jetzt mit dieser zunehmenden Spannung, also jetzt mische ich natürlich mehr mit als früher, weil mich das selber sehr beschäftigt. Ich möchte ja nicht jetzt gerade mich zurückziehen. Ich möchte sagen, ach, da mache ich jetzt nur noch so, meine Frau hat gesagt und dann habe ich gesagt und meine Frau hat wieder gesagt. Mache ich auch gerne. Ne? Das ist ein tolles, also diese Sozialbetrachtungen sind ein super Umfeld. Aber ich will jetzt natürlich auch Stellung beziehen und will auch mitmischen. Ich will eigentlich die Welt verändern von der Bühne. Das ist der alte Traum. Ich kann aber nur an ein paar Leute ran und kann denen sagen, was ich davon halte und freue mich, wenn die das ähnlich sehen. Und ich freue mich auch, wenn diejenigen, die die Richtigen immer waren, also das Demokraten, ne, die unterschiedlich in der Gewichtung und in der Ausrichtung mehr konservativ, mehr progressiv, dass diese Leute trotzdem aber bestätigt werden, dass wir gehören zu denen, die unser System wollen und es stabilisieren. Ist ja auch nicht ganz unwichtig im Moment, weil es eben viele gibt, die daran schrauben, daran bohren. Und es gibt auch viele, da sind wir wieder bei dieser Gruppe, die nicht genau weiß, was sie will, die sagen, ich warte noch mal ab. Ne? Ich gucke mir das noch ein bisschen an und lass die doch mal regieren. Lass doch mal die AfD ran. Ne? Vielleicht können die es tatsächlich besser. Also solche Versuchsreihen, ne, die gibt es ja auch. Und das möchte ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, die NSDAP auszuprobieren, war nicht der richtige Weg.
Ja, um Gottes Willen, ja, ja. Nee, davon raten wir auf jeden Fall auch dringend ab, das als Versuchsobjekt mal zuzulassen. Aber sag mal, das heißt, also gerade wenn es vielleicht, ich meine, ein Kabarett oder auch eine politische Meinung oder eine Nummer, sage ich mal so, die ist natürlich immer gefärbt auch von dem eigenen Gusto oder von dem eigenen Verständnis für eine politische Situation. Wo ist denn da dann, also gibt es da aber eine Grenze letzten Endes, weil man ja eigentlich dann irgendwann vielleicht sagt, okay, jetzt spricht man halt wirklich nur noch die Leute an. Also so, weißt du so ein bisschen, was ich meine? Also
du meinst, dass man die Fremden oder ich will jetzt nicht von Feinden sprechen, aber dass man die auch mit einbezieht in die, also ein Toleranzbegriff,
ja,
oder?
Ja, also das ist so ein bisschen das Ding. Also ich bin ja so ein bisschen befreundet mit dem Christoph Sieber, der jetzt auch mit seinem neuen Programm da auf Tournee ist und so. Und der ist ja mal sehr liberal mit allem und so und war der auch schon immer. Der versucht schon, also der hat natürlich eine klare Haltung, ja, und die ist natürlich liberal, aber er versucht natürlich, außer jetzt vielleicht bei Nazis, hört die Toleranz vielleicht auf, aber trotz alledem versucht er irgendwie verschiedene Meinungen zuzulassen im Sinne von, dass er immer wieder sagt, auch eine Demokratie braucht die Diskussion und braucht vielleicht auch so eine Art Streitkultur. Und wenn alle einer Meinung sind, dann wird es auch nichts. Ja? Sodass man letzten Endes sagt, irgendwie hat man vielleicht ja auch diese Verantwortung, ist die Frage, als Kabarettist oder als jemand in der Öffentlichkeit, der versucht eher zu einen, als eben dann zu entzweien. Ja?
Das könnte eine Aufgabe sein. Das kann jeder auch sich überlegen, ob er so eine Figur sein möchte. Ich kenne ehrlich gesagt mehr Kabarettisten und es gibt ja auch einige Frauen, die da in dem Beruf sind. Ich kenne mehr, die wollen eine Richtung vorgeben. Ja, die wollen also, die sagen nicht, man kann es so oder so oder so sehen. Denn das ist nicht, die Reibung brauchst du schon. Also die Reibung ist das, was es spannend macht. Ne? Wenn du sagst, ich kann Putin verstehen. Na, der will nicht vor seiner Grenze die NATO haben. Ich kann den gut verstehen. Ich kann aber auch die Europäer verstehen und die Ukrainer, die gerade sterben und die gerade amputierte Beine haben zu Tausenden, weil sie auf Minen getreten sind, die kann ich auch verstehen. Das reicht mir nicht. Na? Also ich möchte kämpfen für die Leute. Ich möchte jetzt für die Ukraine kämpfen. Und das mache ich auch mit Veranstaltungen und nicht nur, indem ich das sage auf der Bühne, sondern mit Veranstaltungen, die Geld sammeln, die Haltung verschaffen den Leuten, die noch keine haben. Dann muss ich kämpfen. Also das empfinde ich so. Ich glaube, dass jeder vernünftige Kabarettist das auch tut im Moment. Aber die Toleranz ist da, bei mir ist nicht mehr vorhanden. Ne? Also da kann ich jetzt keine Toleranzgrenze verschieben. Es gibt aber andere Dinge, wo man sagt, kommt Leute, macht jetzt mal nicht so einen Wind daraus. Ob jetzt, ne, ob wir jetzt das oder das machen, ob wir die Erde retten, indem wir alle Verbrennungsmotoren, alle Autofahrer mit Verbrennungsmotoren vor Gericht stellen oder ne, also diese Extremen oder die Kleber, die Klimakleber, dass man die von manchen so weggetreten und weggeschlagen wurden von der Straße. Das sollten wir uns mal überlegen, was für ein Wahnsinn darin steht. Insofern, also Toleranz oder eine Offenheit, das ist überhaupt keine Frage, die muss man haben. Muss ja nicht jeden Menschen, weil er eine andere Meinung hat, muss man den nicht am Ende zusammenschlagen. Das ist sogar nicht vorgesehen in einer zivilisierten Diskussionswelt, sondern das sind Dinge, die man austragen kann und die man auch so ertragen kann, wie man in der Pandemie ertragen hat, dass der eine gesagt hat, ich glaube nicht an diese Impfgeschichte, ich habe eine andere Meinung. Das fiel mir damals sehr schwer, aber ich glaube, dass viele Leute jetzt erkennen, es ist nicht das Allerwichtigste gewesen auf der Welt. Ne? Ich kann jetzt mit jedem Menschen wieder umgehen, ich kann ihn umarmen, auch wenn er damals ein bisschen verdreht war, aus meiner Sicht verdreht war, muss ich jetzt sagen, also da gehe ich doch auf Leute zu und sage, komm, wir haben so viele andere schöne Dinge, über die wir uns einig sind. Ja, das ist ja immer, da muss also eine gute Mehrheit an Aktien muss am Ende da sein, sonst wendet man sich ab von den Leuten. Wenn mir jemand sagt, du bist Teil der Lügenpresse, du bist amtlicher, du bist Staatskabarettist, ne? Du, alles, was du sagst, wird dir diktiert aus der Staatskanzlei in Mainz. Dann ist die Gesprächsbasis nicht mehr so gigantisch. Ne? Das ja, ist dann
ja, schwer. Ja, genau. Jetzt endlich gibst du es mal zu. Ja, aber in der Pandemie war das aber ja trotzdem für die Leute in dem Moment, diese Haltung, ob man es jetzt so oder so sieht, war in dem Moment ja das Wichtigste schon, weil die Situation ja so aufgeladen war. Also und das so chaotisch war. Also weißt du, was mir da zum Beispiel einfällt, war ja so relativ zum Schluss, also zum Schluss der Pandemie sozusagen, stand auf einmal ja im Raum, dass man gesagt hat, es gibt diese Impfpflicht für alle. Ja, das wurde immer irgendwann diskutiert, aber zum Schluss war dieses, jetzt muss es für alle, ich glaube, da war Scholz, war dann Kanzler schon und hat gesagt, so, jetzt müssen wir das machen und so weiter, weil dann irgendwie nochmal irgendeine Variable von dem Virus aufgetaucht ist und so weiter und so fort. Und da habe ich erlebt, dass ganz viele Kabarettisten und Comedians, finde ich, aus meiner Sicht vollkommen über die Grenze geschlagen haben, indem sie gesagt haben, so, wir haben jetzt die Schnauze voll, also das waren die Impfbefürworter, die gesagt haben, wir müssen diese Leute, die uns jetzt im Wege stehen, wir müssen die dazu zwingen. Das haben die öffentlich gesagt, das haben die in ihre sozialen Medien geschrieben, ich habe das gelesen, ich erinnere mich auch noch an einige von diesen Herrschaften, also du warst jetzt nicht dabei, aber so, und da habe ich gedacht, weil ich auch andere kannte, die eher liberal, die versucht haben, immer noch so ein bisschen zu einen, dass sie gesagt haben, naja gut, wir können jetzt nicht komplett in Panik geraten. Da habe ich das empfunden, dass das war vollkommen übertrieben und das hat leider auch die Leute noch verrückter gemacht. Also dadurch war noch viel mehr Stress und Streit und also das war ja alles nicht mehr schön am Ende. Und ich glaube, ich finde, die haben eigentlich ihre öffentliche Rolle in dem Moment eigentlich ausgenutzt zum Negativen. Also ich weiß nicht, wie würdest du sowas sehen?
Ich kenne jetzt ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so viele gesagt haben, lasst euch, also es gibt welche, die haben gesagt, lasst euch impfen. Ne? Ja, ja, ja. Aber es gab ja auch ein paar, und ich glaube nicht so ganz wenige aus der Szene, die waren gegen das Impfen. Also die waren eher kritisch. Ne? Die waren eher so, Monika Gruber zum Beispiel, die hat ja heute noch ein Problem damit, also die hat ja, die zweifelt ja insgesamt am System fast schon, weil sie das sehr mitgenommen hat offenbar. Ich habe den Eindruck, dass man bei diesen Dingen, muss man das auch sagen, also ich habe damals zum Beispiel ein Lied gemacht, wo ich gesagt habe, ich im Refrain, ich habe endlich einen Impftermin oder sowas. Das war so ein kleiner Walzer, der hat mir total Spaß gemacht, den zu spielen. Das war für Leute, die sich darauf gefreut haben, die also gewartet haben. Dann gab es ja diesen Termin und dann haben alle gesagt, ja, jetzt mache ich mich sicher. Das hat mich auch gefreut und ich habe auch mich gut gefühlt und deswegen habe ich darüber ein Lied gesungen, wo das auch gut wegkam, das Impfen. Ich habe mich geärgert über Leute, die gesagt haben, das ist das System und so, also dass die so verschwörerisch drauf waren, habe ich mich auch sehr geärgert und war auch ein bisschen in der Diskussion da, habe mich auch weggewandt von diesen, abgewandt von diesen Leuten. Aber wie gesagt, jetzt muss der Zeitpunkt dann, nach der Pandemie muss es wieder, man muss wieder aufeinander zugehen. Das ist wie so ein etwas längerer Streit. Man kann sich auch mal einen Abend streiten. Man kann an einem Abend sitzen und kann sich total auseinandersetzen. Am nächsten Tag sollte es wieder ein bisschen, ne, so ein bisschen die Wölkchen verflogen sein. Das kann man in jeder Partnerschaft, kann man das ausprobieren. Ne, ob das funktioniert oder ob man 3 Tage beleidigt ist. Nee, du hast aber gesagt. Oder
also was ich auch meine, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist mein, ich meine auch eher, das war auch nur ein Beispiel jetzt, diese Pandemie und zum Schluss das, wo die manche eben da meiner Meinung nach ihre Position so fälschlicherweise ausgenutzt haben. Ich meine das nur als Beispiel für dieses, die, so eine Verantwortung zu haben, wenn man öffentlich auf der Bühne steht, die Leute vielleicht eher zu einen oder eher sein Ding zu machen in seiner Rolle, die man hat, zum Beispiel als Kabarettist oder als Comedian, anstatt sie zu entzweien, anstatt vielleicht zu sehr. Wenn man sehr politisch ist als Kabarettist, wird es natürlich schwierig, weil man hat natürlich auch eine Meinung zu allem. Aber zu sehr dir das dann aus eigener Angst vielleicht auch heraus auszunutzen oder aus eigener Überzeugung und dadurch eher einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, anstatt einfach, weißt du, so, das meinte ich auch eher.
Aber den Keil hast du ja vorher auch schon reingetrieben, wenn du vorher über jemanden gelacht hast. Du hast ein paar kräftige Lauterbach-Witze gemacht, die Leute haben schallend gelacht. Und dann hast du natürlich auch gesagt, ja, der Lauterbach ist eine Witzfigur oder so. Da hast du auch schon dich positioniert. Wenn du das bei der Pandemie genauso machst, also ich erwarte nicht von einem Kabarettisten, dass er mich umfassend berät, Risiken und Nebenwirkungen zu dem und dem Thema, sondern ich erwarte das von einem Politiker, der mein Bundespräsident ist zum Beispiel. Ne? Von dem muss ich das erwarten. Der muss einen, der muss diplomatisch vorgehen. Der kann sagen, meine Damen und Herren, wir sind in einer schwierigen Phase. Lassen Sie uns zusammenstehen und diese Krise durchschreiten. Am Ende geht das gut aus. Das ist dessen Aufgabe. Aber das ist nicht meine Aufgabe im Kabarett, die Leute zu beruhigen. Wir kommen hier wieder raus. Ich weiß, es ist ein Kellerraum. Aber die Notausgänge, schauen Sie, wir kommen hier wieder raus aus dieser Krise, die ich Ihnen jetzt beschaffe oder was. Ne? Das ist eine ganz andere Situation. Die Leute kommen fast wie so ein bisschen SM-artig. Ne? Die kommen und wollen auch. Machen Sie es schön scharf, hat mir mein Intendant gesagt. Machen Sie es ruhig wieder schön scharf. Ja? Die Leute wollen, Nockerberg, ne? Nockerberg-Festival da in Bayern. Autsch, ich sitze dabei und krieg eins reingeschlagen. Aber ich klatsche trotzdem. Das ist absurd irgendwie, weil manches sehr gut sitzt auch, ne? weil sie wirklich eigentlich anschließend nach der Nockerberg-Vorführung müssen sie eigentlich sagen, ich trete zurück, ihr habt mir gezeigt, wie doof ich eigentlich bin. Ne? Markus Söder sagt dann, ich bin wirklich ein Waschlappen, ihr habt mich überzeugt heute Abend. Das tun sie nicht, sondern sie machen so... dieses Derblecken, ne? Das ist ja dieses, also das ist praktisch die Peitsche, freundlich zur Peitsche zu klatschen. Und das ist so ein bisschen das Spiel, ne, beim politischen Kabarett. Das ist ein anderes Spiel, wenn du sagst, kennen Sie das auch? Meine Frau hat neulich gesagt, ja, ne? Und dann alle, oh, der war ja bei uns im Wohnzimmer. Ja, der hatte genau wie meine Frau.
Ja, ja, der Wiedererkennungseffekt.
Genau,
ja.
Mein Mann. Das ist ja mein Mann. Sie haben genau, haben Sie bei uns gelauscht oder sowas? Das ist eine ganz andere Ebene und die ist natürlich, das ist die schöne, friedliche, harmonische. Das ist das Toleranz. Ich zeige euch, ich mach's an mir. Ne? Ich zeige euch an meiner Ehe, wie lustig das sein kann. Aber ihr wisst selber, alle da draußen, ihr wisst genau, wie schwach wir sind, wie schwach wir Männer sind, wie schwach die Frauen sind und so. Wir wissen das alle. Und das ist die Gnade. Ne? Ich zeige es euch an mir. Ihr dürft über mich lachen, aber ihr meint euch selbst. Und ähnlich ist es fast bei den Politikern, die lachen über die auf der Bühne, aber sie sind gemeint. Sie sind selbst gemeint. Ganz persönlich. Ne? Das ist das Absurde dieser Situation. Das ist ja witzig, wie doof ich bin. Aber da, nur da, nicht? Ich meine nicht mich. Die sehen zwar auch aus wie ich, die haben dieselbe Haarperücke und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass ich gemeint war. Das ist schon abst.
Naja, die haben ja keine andere Wahl. Also, sie kommen ja sonst nicht raus. Sie müssen ja letzten Endes mitlachen. Ne?
Das ist
ja
so. Aber das ist der Job auch. Ne? Das ist immer der Job gewesen. Wir haben etwas besseren Job. Die Kabarettisten haben einen besseren Job, weil sie... Du kommst als Kabarettist, kommst du immer gut raus. Da kommen die Leute und sagen, das war genau richtig, was sie gesagt haben. Kommt ja keiner auf dich zu auf der Straße und sagt, ich kann sie übrigens überhaupt nicht leiden. Sie sind der Dümmste von allen. Da braucht es ein bisschen Mut. Ne? Es ist schöner natürlich auch für uns, wenn jemand kommt und sagt, vielen Dank, was sie sagen, ist genau meine Meinung. Danke, dass sie das tun von der Bühne aus. Das sind für mich gerettete Tage. Da kann ich sofort den ganzen Tag von leben, von solcher Bemerkung. Ne?
Wunderbar. Ich hab ja auch diese ganzen Sachen dich jetzt so gefragt, weil ich das Gefühl habe, dass du weniger Angst hast, anzuecken sozusagen. Also ich hab nicht das Gefühl, du bist so dieser Wohlfühl-Kabarettist, der jetzt irgendwie will, dass alle sich gut fühlen, sondern du hast auch nichts dagegen, mal was zu sagen, was vielleicht erstmal so ein paar Leute vor den Kopf stößt. Ja,
ja, das ist glaube ich so... Weiß ich jetzt nicht, ich will das nicht. Ne? Ich will nicht die Qualen dann durchleben. Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht. Es ging mir noch nie, fiel mir noch nie leicht, wenn ich guck mal, stell dir vor, in den Redaktionen, öffentlich-rechtlichen Redaktionen, da gibt es ganz nette Leute, mit denen du wunderbar zusammenarbeiten kannst, die deinen Humor verstehen, die mehr davon wollen. Es gibt aber auch welche, die fragen dich jeden Tag, Herr Reichow, was ist daran witzig? Wir verstehen den Witz nicht. Wir verstehen den Witz nicht. Und dann muss man irgendwann sagen, ja, dann seid ihr eben zu blöd für meine Witze. Oder dann sucht euch doch einen anderen Kasper da. Aber nicht, jetzt könnt ihr nicht mit mir machen. Ich halte mich für witzig oder ich halte den Text für witzig, sonst hätte ich ihn euch gar nicht eingereicht. Ne? Und dann ist eben die Stunde der Entscheidung. Also man kann sich jetzt auch nicht verbiegen und kann sagen, nicht witzig, ja, dann mache ich nochmal einen neuen Versuch. Das geht auch nicht, wenn du hast ja auch ein Selbstbewusstsein als Künstler und kannst sagen, also das ist ganz gut, was ich da mache oder das ist ein bisschen wackelig. Das muss man immer überprüfen, ja, aber man kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die an jeder Ecke, an jedem Halbsatz fragen, verstehe ich nicht.
Also sagst du das dann auch? Sagst du dann suchen sich doch einen anderen Kasper oder was? Oder denkst du das nur?
Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einer Abteilung mal und dann habe ich das immer weiter geschraubt. Ich habe immer mehr das gemacht, was ich wollte und die waren immer ablehnender und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir Schluss. Mit der Sendung. Die hätten aber auch Schluss machen können, weil sie gesagt haben, also die hätten sagen können, das geht aber jetzt nicht mehr oder so. Also das ist jetzt, ne, das ist zu fremd für uns. Man muss sich dann trennen und es ist egal, wer das zuerst sagt, es passt nicht zusammen. Also um es vorsichtig, tolerant auszudrücken, man passt eben nicht zusammen. Da gibt es bessere Konstellationen an einem anderen Ort, in einem anderen Sender. Oder man geht eben nur noch auf die Bühne. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Es ist immer traurig, wenn man aus den Medien dann irgendwann, es gibt ja manche, die sind richtig verbannt. Ne? Die kommen da gar nicht mehr vor, weil irgendwann mal was vorgefallen sind. Aber es sind tolle Leute auf der Bühne, fantastische Künstler, aber sie kommen nicht mehr vor. Und das ist dumm. Das ist für beide Seiten schade. Traurig und dumm von den Sendern, die nicht wieder reinzulassen. Das muss man schaffen. Man muss Qualität beurteilen können. Humor ist auch eine Qualität. Und da muss man nicht sagen, haha, ich habe abgelacht heute und das ist aber wie so ein, ich habe geatmet und gelacht dabei aus Versehen, sondern das ist eine Qualität, das ist eine Unterhaltungsqualität. Das bringt Quote, das bringt Sympathien und das muss man auch so einsetzen. Und nicht, und wenn man das nicht beurteilen kann, das ist schlimm. Es gibt leider auch in der Unterhaltung, gibt es viele Redaktionen, wo Leute drin sitzen, die eigentlich nichts verstehen von diesem Kernpunkt Unterhaltung. Und das darf nicht sein. Das ist ja bei uns ganz einfach. Wenn wir nichts davon verstehen, was wir auf der Bühne machen, dann kommt niemand. Dann sind die Leute weg. Dann sagen sie, nee, da war ich. Der war doof. Der kann nichts. Aber in der Redaktion sitzen sie 30 Jahre da und gehen am Ende und sagen, Spielwechsel, Spielortwechsel, wie Andreas Scheuer aus dem Bundestag ging, sagen sie, ich gehe mit Stolz und Freude, blicke auf mein Werk als Verkehrsminister zurück. Da kann ich nur sagen, ne, da musst du ihm eine scheuern. Da muss sein Name nochmal hier halten. Das ist richtig peinlich. Und das passiert aber in vielen Jobs. Jeden Tag sitzen wir gegenüber auf Ämtern bei Leuten, die eigentlich falsch da sind und aber ganz, ganz lange bleiben. Ne? Mhm. Länger bleiben, als wir Kraft haben, sie zu überwinden.
Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt aber jetzt vom Politischen her, du siehst was, sagen wir mal jetzt, weil wir das hatten, Ukraine-Krieg, das wühlt dich so auf, dass du sagst, das muss ich eigentlich sofort auf die Bühne auch bringen. Also es passiert wahrscheinlich auch automatisch, dass du es dann mit einfließen lässt. Aber muss das bei, also hast du für dich selber auch so ein Ding, dass du sagst, hier ist so ein bisschen die Grenze für mich, da, ich habe vielleicht eine Meinung dazu, aber ich will das nicht irgendwie politisch verarbeiten auf der Bühne. Weil, also ich ein Beispiel ist zum Beispiel, ich mache hier in meinem Peckham's Talk habe ich öfter mal den Professor Ariel Ausländer, das ist ein jüdischer Professor, der hier in aus Darmstadt, ein Bildhauer auch, mit dem mache ich regelmäßig Sendungen, so ein bisschen philosophische Talks. Und wir haben vor ein, zwei Monaten haben wir über den Terroranschlag in Israel oder den Israeli-Palästinenser-Konflikt, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Letzten Endes haben wir eine Sendung gemacht und sind das vorsichtig angegangen. Er ist, wie gesagt, zwar Jude, aber er hat gesagt, wenn man nicht da lebt, hat man eigentlich nicht das Recht, darüber zu urteilen. So, jetzt hatten wir eine extreme Tonstörung während der Aufnahme, sodass ich diese Folge gar nicht online stellen konnte, hat sich also von alleine erledigt, ja, wie sie ankommt. Aber so, das war dieses Ding, dass man zum Beispiel da gesagt hat, dieser Konflikt existiert, aber wir können eigentlich keine Seite so wirklich nachvollziehen, weil wir in einem ganz anderen Land leben, mit ganz anderen Umständen. Wie siehst du sowas? Gibt es da eben so eine Grenze, wo du selber sagst, das regt mich zwar auf oder ich habe eine Meinung, aber ich möchte nicht darüber reden, weil es ist nicht angebracht?
Der Konflikt Israel-Palästina ist so kompliziert, dass auch die Leute vor Ort, glaube ich, nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen, was sie entscheiden sollen. Niemand kann das Thema richtig souverän lösen, das Problem. Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, was der Professor gesagt hat, dass man da vor Ort sein muss, um sich richtig da rein zu versetzen. Aber vielleicht ist es auch egal, auf welchem Punkt der Erde man sitzt. Das ist einfach ein wahnsinnig komplexes Ding, was da aufeinandergesetzt wurde, was mit Kolonialherrschaft und Erstbewohnern zu tun hat, Urbewohnern, mit Religion. Mit Religion ist es immer schwierig, brutal, unmenschlich. Das ist, wenn das aufeinander trifft. Ich bin ganz von außen, ohne da gewesen zu sein, alles nur aus meinen Informationsbildern und Texten, bin ich natürlich der Auffassung, dass Israel aus unserer Sicht ein Existenzrecht haben muss für immer in diesem, genau da, wo sie sind jetzt, und dass Palästina auch ein Land haben muss, in dem die Palästinenser leben. Aber wer schafft ihnen dieses Land und wer verschafft ihnen eine Regierung, die nicht aus Verbrechern besteht, wie das im Moment im Untergrund passiert. Also das ist meine Auffassung. Ich sage aber auch gleichzeitig, ich habe nicht den Anspruch, alles richtig zu wissen. Ich arbeite auch mit Bauchgefühl. Ich arbeite mit ganz oft mit einer Mischung aus wie sieht der Typ aus, der etwas sagt? Ne? Wie wirkt das alles auf mich? Wie wirken die Bilder? Wir können davon ausgehen, dass das auch sehr gut manipulierbar ist. Wir kennen ja jetzt die Möglichkeiten immer mehr, die da angewandt werden, schon seit Jahrzehnten. Und die Macht der Bilder und die Manipulationsfähigkeit der Menschen. Aber das hat trotzdem das hat keine Auswirkungen auf mich insofern, dass ich dann sage, nee, da halte ich mich lieber raus. Ne? Ukraine, die Ukraine beschäftigt mich viel, viel mehr als dieser Israel-Palästina-Konflikt, weil ich glaube, dass die Israelis jetzt das tun, was sie tun müssen. Sie müssen einen Krieg führen, denn wer so brutal terroristisch angegriffen wird, der kann nicht zusehen. Die hätten natürlich vorher schon eine friedliche Lösung erreichen können mit Zugeständnis und so weiter. Aber jetzt ist das Verfahren. Aber man muss den Israelis nicht helfen. Die haben die modernste Armee der Welt. Da muss ich mich nicht persönlich einsetzen dafür. Die führen einen furchtbaren Krieg. Krieg hat immer Opfer. In der Ukraine ist die Sache einfacher für mich. Eine unschuldige Nation wird brutalst angegriffen. Da werden Menschenrechtsverletzungen auf allen Ebenen begangen. Von einem Mann, der hauptverantwortlich als Diktator im Kreml sitzt, mit einer kleinen verbrecherischen Mischpoke, die ihm die Stiefel leckt oder ihm seinen Wahnsinn noch füttert. Und diese Menschen sind dafür da, unter Putins Herrschaft dieses Land nach allen Regeln der Grausamkeit zu verletzen.
Ja, also das heißt, dass aber so jetzt dann zum Beispiel, und das merkt man ja auch deutlich, so wie du darüber sprichst, das heißt, dass jetzt diese aktuelle Situation in der Ukraine, das ist etwas, wo du gar nicht darüber nachdenken musst, bringe ich das auf die Bühne oder, sondern das ist eigentlich, hast du schon überlegt, oder?
Nein, ich muss ja gucken, wie ich das sage. Wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und sage, Putin muss mit einer Drohne und so weiter. Ich habe neulich mal gesagt, da ist wieder ein Luftwaffengeneral aus dem Fenster gefallen, ne, in Russland. Die fallen ja immer, die haben sehr rutschige Fenstersimse, deswegen passiert es leider sehr oft. Bla bla bla. Und dann sage ich am Schluss, lasst uns das Fenster weit aufmachen für Putin. Lasst uns es öffnen, ganz weit öffnen für den russischen Präsidenten. Alle wissen, was ich damit meine. Das ist aber schon ein bisschen Dampfhammer. Ich habe das auf 3, 4, 5 verschiedene Weisen versucht in Liedern. Ich habe Putins Krieg geschrieben, ein Lied, was den ganzen Schrecken dieses Krieges ausmacht. Ich habe geschrieben, stell dir vor, es ist Krieg, aber es ist Frieden am Ende. Also stell dir vor, wir sind fertig mit diesem Konflikt, mit diesem Krieg. Es ist Frieden und wir gehen in die Ukraine und feiern das, dass es fertig ist. Und diese Vorstellung, die entsteht natürlich, wenn man hier mit Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet zusammensitzt, die aus der Ukraine stammen, die auch hier arbeiten schon lange und die geflohen sind jetzt. Und wenn man mit denen befreundet ist immer mehr, dann entsteht und dann guckt in deren Augen und sagt, warum hasst ihr Putin nicht mehr? Meine Reaktion ist Hass. Dann sagen sie, wir müssen unserem Land helfen. Wir müssen den Hass, am Ende war es so, dass sie ihren Hass transformieren in Energie und sagen, wir sind für unser Land da. Wir müssen helfen. Und das geht auf vielen Ebenen so weiter. Die Ukrainer sind für mich eine Offenbarung, auch als Religion, als diese griechisch-orthodoxe Religion, die auch ohne Zölibat natürlich funktioniert. Dieser Glaube, diese etwas konservative Grundhaltung, also auch nicht so morbid, nicht so überdreht, wie wir hier schon sind. Ne? Wir sind so ein bisschen drüber schon. Dekadenz, Stichwort Dekadenz. Und das ist bei denen alles sehr bodenständig. Und deswegen habe ich immer gesagt zu denen auch, ihr seid keine Belastung für uns, ne? Auch weil viele Hunderttausend ja hier sind. Ihr seid ein Geschenk für Deutschland in allen Bereichen. Natürlich gibt es auch einen Prozentsatz von Idioten. Den gibt es wenn sich 10 Leute zusammenstellen, schon manchmal. Aber das ist kein Grund jetzt der Ukraine gegenüber irgendwas, ja, die belasten unsere Sozialsysteme. Im Gegenteil, es ist eine Gnade, dass die hier sind und ihren Geist ein bisschen verbreiten. Es kann uns nur nützlich sein. Und deswegen, also das ist meine große Überzeugung. Und die ist aber eher, also ich sage mal, ich helfe dann in meiner Funktion als Kabarettist, aber ich sammle, ich gehe in die Medien und so weiter. Ich sammle Geld, aber nicht als Kabarettist, sondern als Mensch, der über seinen Beruf Möglichkeiten hat, Menschen anzusprechen. Ne? Das ist dann, das ist nicht der Raum, um Witze zu machen.
Ja, ja, nee, ich meine auch gar nicht Witze, meinte ich gar nicht so stark. Ich meinte halt auch wirklich diese, also schon so eine Involvierung. Ich glaube, wenn es einen packt und man ist Künstler, dass im Rahmen der Authentizität, ja, letzten Endes, kann man gar nicht anders, als sich darüber in irgendeiner Form zu artikulieren, zu sagen, das ist einfach mein Thema. Das ist ja eben das, was es authentisch macht. Das ist ja das, letzten Endes, was uns alle authentisch macht, aber wenn du die Courage hast, auf der Bühne da Klarstellung zu beziehen, dann kann das möglicherweise was Positives sein und es ist aber eben in dem Sinne ja auch absolut nachvollziehbar und vielleicht, und da nochmal zurück auf dieses Beispiel, was ich gesagt habe mit den Künstlern in der Corona-Zeit, die gesagt haben, wir müssen hier die Leute zwingen zum Impfen, ja, also aus meiner subjektiven Wahrnehmung, denke ich so, die haben natürlich auch, die waren natürlich vollkommen davon eingenommen, die hatten auch Angst, die haben gedacht, sie tun was Gutes damit, sie wollten die Situation, der Situation helfen, dass es sich wieder normalisiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, wo ich dann sage, naja gut, der Künstler an sich, wenn er so ein Thema für sich annimmt, der muss es natürlich nach außen kehren, das ist vielleicht am Ende auch sein Job, ja.
So. Ja, das ist du bist kein Schauspieler in dem Beruf, ne? Du bist ein Mensch, der verschiedene Seiten nach außen hat und natürlich nach innen auch noch ein paar Seiten, die ja jetzt, also was weiß ich, Herrschsucht oder private Launenhaftigkeit, das sieht man nicht auf der Bühne. Ne? Da denkt man immer, ach, das ist ja alles wunderbar und dann gibt es trotzdem private andere Auseinandersetzungen. Aber dieser Mensch, das ist schon eine Entäußerung. Du zeigst sehr viel von deinem Inneren und wenn du dann noch in die Ernsthaftigkeit wechselst, zeigst du noch mehr. Das ist übrigens nicht für alle ein Vorteil. Es gibt manchmal, es gibt diese Humorebene der Pointenlieferung und es gibt dann den Ernst. Und manchmal ist es so, dass es gab auch Fälle, der Dudenhöfer, glaube ich, hat es mal gemacht, der hat am Ende des Programms eine todernste Nummer gespielt. Da haben erstmal die Leute gesagt, hä, was soll das denn? Soll das witzig sein? Erstmal gelacht, aber das ist ja gar nicht witzig, merkwürdig. Und dann haben sie sich entschieden, toll oder doof. Na, was macht er da für einen Quatsch hinten? Also, was soll denn das? Ich will keine Ernst haben. Die Erwartungen brechen. Ne? Also du musst auch aufpassen. Es gibt, das hat nur polarisiert. Es kann auch sein, dass die Leute enttäuscht sind, wenn du dich ernsthaft äußerst, weil es einfach zu schwach ist, weil du sagst, also da hilft nur noch eine Atombombe für den Kreml. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja? Aber du hast es gesagt und dann sagen alle Leute, also das tut mir leid, aber das ist ja politisch nicht ernst zu nehmen. Ja, also auch da muss man sich was überlegen. Oder also für mich ist das Thema jetzt weniger diese Glaubwürdigkeit, weil ich das ja schon immer mit einer gewissen Offenheit und Ehrlichkeit gesagt habe, was mir politisch da nicht in Kram passt, sondern es ist eine Frage, ob du das wohlformuliert rüberbekommst. Also ob du einen guten Ton triffst, eine gute Idee hast dafür. Denn die Wut, ne, die Wut umzusetzen, dass es nicht rausrutscht, Putin tot. Ne? Ich bringe ihn um. Wenn ich den das nächste Mal sehe, versuche ich den zu töten. Das ist nicht viel. Also mir wird es immer wieder klar, wenn ich an diese Sackgasse komme, das ist keine Lösung. Das ist fast wie diese Tugendhaftigkeit oder diese Christlichkeit. Ne? Das ist das Christentum. Du tötest nicht den, der Verbrecher ist, der Mörder ist. du tötest ihn nicht. Du sperrst ihn ein. Du gibst ihm ein Verfahren und sagst ihm, was er alles getan hat, und dann sperrst du ihn weg. Und das ist die Lösung, die wir im zivilisierten, demokratischen Europa und anderen Erdteilen, das ist unsere Lösung dafür. Aber natürlich kriegt diese Zeit so ein bisschen Gewaltfantasien. Ne? Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das ist auch bei vielen Fällen jetzt, wir haben ja, weiß nicht, ob du das auch, der hast den Eindruck, bei manchen Nachrichtenlage habe ich das Gefühl, es gibt immer mehr Leute, die ihre Familien auslöschen. Also wir haben so ein bisschen Amerikanisierung auf diesem Verbrechermarkt. Ne? Wir haben jetzt Amokläufer, wir haben früher gab es in unserer Gesellschaft gab es das nicht im offenen Sinne. Ne? So viel Verbrechen und natürlich auch nicht so viel Zuwanderung, sodass jetzt hier beschäftigt uns gerade ein Fall, wo ein Iraker seine Frau mehrfach schon so geschlagen hat, dass sie behandelt werden musste, und dann hat er sie am Schluss umgebracht, und das alles mitten in unserer Gesellschaft, die durfte gar nicht mehr raus aus der Wohnung. So. Also das sind natürlich auch Dinge, die genauso den Deutschen passieren, aber wo auch Ansteckungsgefahr manchmal vielleicht besteht. Ne? Dass man das so, man sieht das im Fernsehen, verbrecherisches Verhalten, und dass das einfach in der Fantasie plötzlich einen Platz hat, wo man früher gesagt hatte, jede Form von Erotik, oh, hör auf, ne? Wo die Oma noch gesagt hat, hör auf, das will ich gar nicht wissen. Ne? Und heute guckt man sich alles genüsslich an und sagt dann, ja, nee, das ist kein Problem, ich kann das vertragen. Ich kann den Liam Neeson-Film vertragen. Ab wie vielen Jahren? Ne? John Wick, ab wie vielen Jahren vertrage ich das, dass der den Colt direkt ans Großhirn legt und dann abdrückt mit einem riesen Blut.
Ja. Es entstehen vielleicht auch von dem, was du gesagt hast, vielleicht auch neue Konflikte. Also wir hatten hier gerade vor kurzem, deswegen kann ich das sagen, gerade aktuell ist hier in Darmstadt was passiert. Da haben nämlich zwei Jugendliche, hatten einen Streit, und der eine hat ein Messer gezückt. Das war mitten in der Innenstadt. Und hat den anderen mit sehr vielen Messerstichen verletzt, nicht tödlich, er lebt noch und so weiter. Und meine Tochter war gerade zu dem Zeitpunkt in der Stadt, und die ist dann daran vorbeigelaufen, wie dieser junge Mann da blutend gelegen hat und die Polizei gerade kam und sie auch einen Freund hat, der den wiederum kennt. Und die beiden, die aneinander geraten sind, kennen sich aus Syrien sozusagen. So. Und dann hatten wir darüber gesprochen in dem Rahmen, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß noch, das ist so gefährliches Halbwissen, aber ich weiß, es gab mal irgendwie so ein Festival, so ein afrikanisches, so ein Eritrea-Festival, da gab es irgendwelche Ausschreitungen. Und da habe ich gedacht, naja, diese neuen Konflikte, die natürlich passieren und über die wir dann, ja, irgendwie sagen, wir wollen da nichts Falsches sagen, aber es hat ja nichts mit einer Anti-Haltung dagegen zu tun. Nur was passiert, ist eine neue Situation. Da kommen auf einmal Eritrea zusammen, die in ihrem Land verfeindet sind, ja, und die kommen hier nach Deutschland, treffen sich auf einem Festival und fangen wieder an, sich zu streiten, weil sie halt dort verfeindet sind, und wir stehen da und denken, was ist denn jetzt los, weil wir kennen das ja alles gar nicht, wir haben damit auch im Grunde gar nichts zu tun, und dann, weißt du, so, und ich glaube, es ist sogar zweimal hintereinander passiert, und das sind natürlich Konflikte, die, mit denen wir umgehen müssen, die aber auch neu passieren, ja, sozusagen, die wir gar nicht kennen. Wir müssen das erstmal lernen, dass es sowas gibt. Ja.
Die Flüchtlinge, die One-Way-Flüchtlinge, ne, die kamen ja immer und haben gesagt, wir sind Flüchtlinge, bitte helft uns. Aber wenn das Gesellschaften sind, mit dem Pro und Kontras, dann haben wir hier Stellvertreterkriege, ne? Und das das, was wovor alle Angst haben, was auch nicht passieren darf. Da muss man halt dann sagen, so, also wenn ihr Krieg führen wollt auf unserem Gebiet, da müsst ihr raus, da müsst ihr nach Hause wieder. Ne? Also das geht nicht. Ihr müsst euch hier friedlich verhalten. Sehr schweres Thema, weil natürlich auch in Deutschland immer so eine Politik der Offenheit, der Toleranz bis zum Erbrechen, ne, wurden die Leute, also ja, Verwarnung, Platzverweis, ne, noch bitte kein Messer mehr mitbringen und so weiter. Also die Konsequenz fehlt natürlich an vielen Stellen. Ja. Und die juristische Konsequenz fehlt auch, weil da die Stellen fehlen. Ne? Ja. Die Abu Chakas und die Remos, die lachen über die Gerichte. Ja, die kommen lachend rein und gehen lachend nach Hause, weil sie die besseren Anwälte haben und raffinierteren. das ist schmerzhaft. Das ist, das
ja, oder also ich finde, es ist einfach nur diese Wahrnehmung. Wir müssen uns einfach nur klar werden darüber, halt, dass es das gibt. Es geht ja nicht darum, in dem Sinne, dass, in, also so wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die AfD, die dann sagt, wir müssen alle ausweisen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass unsere Gesellschaft nun mal mittlerweile sich so verändert hat und so gewachsen ist und dass es neue Problematiken gibt in dieser Gesellschaft. Aber mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Erstmal verstehen oder realisieren, dass die überhaupt existieren. Und dann können wir ja weiter schauen, was wir dagegen unternehmen. Aber wir können nicht sagen, nee, das war ja früher auch nicht so, da müssen wir jetzt wieder gucken, dass das genauso wird wie früher. Weil das gibt es nicht. Es gibt kein Früher mehr. Das war's, ja. Es gibt nur noch die Zukunft, die Gegenwart und die Zukunft, so, ja. Und ich denke, das ist auch, kann man verbinden mit einer sehr liberalen Weltsicht, glaube ich. Also da muss man, das ist nicht gleich eine konservative Einstellung, meiner Meinung nach.
Nee, das ist, also die Pflicht zur Veränderung, das ist das Thema unserer Zeit, ne? Ja, dass, ja, dass die Veränderung kommen wird, dass sie schon längst eingesetzt hat. Und wenn wir uns nicht mitverändern, dann haben wir verloren. Das bezieht sich auf, ne, das lässt sich auf alle Gebiete beziehen. Das ist Immigration. Dass, wenn wir die Einwanderung nicht kanalisieren im Sinne von, wir holen uns gute Leute aus dem Ausland, wir helfen auch Menschen, aber diese Menschen müssen das unter gewissen Umständen machen und die müssen vielleicht oder die sollten vielleicht uns auch dann als auf dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stellen und so weiter. Auch die ukrainischen Flüchtlinge, dass die dann später mal wieder zurück in ihr Land gehen, ist überhaupt keine Frage, ne? Aber dass wir zusammenarbeiten auf diesem Gebiet. Aber das ist für mich der Kernbegriff, die Bereitschaft zur Veränderung, die Energiewende ist nicht zu schaffen mit Leuten, die sich an der Ölheizung festklammern, festketten und sagen, nein, die läuft doch noch, die läuft doch gut. Und mein Mercedes von 1980, der schnurrt vor sich hin, der hat schon 500.000, ne, verbraucht ein bisschen viel. Das ist keine Veränderung. Das ist die FDP mit ihrer Technologieoffenheit. Das ist ja nur eine Pseudo-Veränderungswille. Diese Leute, die auf der Bremse sitzen, die machen uns die Zukunft kaputt. Und das ist das Phänomen, was mich schon lange begeistert, ne? Sich auf neue Dinge einzulassen, dass wir jetzt so reden können. Das war doch toll in der Pandemie, das war doch das Beste, was die Pandemie gebracht hat, dass man diese Videogeschichten beschleunigen konnte, dass man die Wärmepumpe kommt, ist ein Geschenk, alles wird billiger. Die Investition, ja, aber der Strom, das ist einfach billiger mit Strom. Mit einem E-Auto, ich fahre seit 3 Jahren E-Auto, das ist auch ein Geschenk. Ich fahre jetzt gerade einen Leihwagen und dann denke ich an der Kreuzung, wenn ich da drauf zufahre, wo ist die Rekuperation? Ich will jetzt mit dem Strom mich wieder aufladen, aber ich muss bremsen. Und wenn du das mal gemacht hast, so oder so rum, dann siehst du, wie dumpf dieses Verbrennerprinzip ist. Ne? Also auch auf dieser Ebene. Veränderung in die Zukunft zu gucken, sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und wir haben auch alle, also die viele bürgerliche Familien, die haben natürlich auch ein bisschen Puffer, um auch zu investieren. Es kann mir niemand erzählen aus dem Mittelstand, dass es alles zu teuer ist, ne? Mit gigantischen Förderungen. Wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich für alles, was ich soll einen Gartenzaun bauen? Ja gut, also den muss aber der Staat bezahlen. Ne? Ich mache nichts. Ich investiere in gar nichts, wenn ich nicht eine Belohnung kriege. Das ist ein Irrsinn, der sich da eingestellt hat. Also Veränderung, Veränderung, Veränderung und Spaß haben dabei, sich in die Zukunft zu wenden und zu sagen, da ist das Licht und nicht hinten ist das Licht, wo früher hatten wir mal, die lief sehr, sehr gut, die Heizung. Der Installateur sagt einem das ja im Zweifelsfall auch schon. Ne? Der sagt einem auch, das ist doch alles Quatsch mit der Wärmepumpe und so. Mhm. Also das sind wirklich idiotische Tendenzen. Das ist aber ein deutsches Problem, dieses schlechte Laune, wir sind am Ende. Und dann kommt irgendwann so ein Drehpunkt, so ein, hoffentlich kommt er bald. Und dann gehen die Leute auf die Straße und sagen, AfD, Schluss jetzt, wir sind Demokraten. Wärmepumpe, ja, wir machen es alle. E-Autos, wir machen es alle. Und ne, dann plötzlich schlägt das um und dann denkst du plötzlich, oh, die Brücke haben sie jetzt auch repariert. Es geht wieder, es geht vorwärts. Ne? Hoffentlich erleben wir das noch und hoffentlich bröckelt es nicht alles in sich zusammen bis dahin.
Jetzt möchte ich dich abschließend nochmal fragen, weil wir es ja jetzt von der Bühne, von Comedy und von Kabarett und eben auch viel von Politik hatten, wenn du auf der Bühne stehst und jetzt auch, ich meine, machst du ja andauernd, aber auch mit deinem neuen Programm und so weiter und so fort, was ab Oktober kommt. Was ist denn für dich ein befriedigenderer Abend, wenn du die Leute mit, sagen wir mal, mit einer politischen Botschaft vielleicht unterhalten und vielleicht auch ein Stück wachrütteln konntest, deiner Meinung nach, oder wenn du sie einfach nur herzlich zum Lachen gebracht hast? Was befriedigt dich mehr?
Ich mache beides. Ich mache immer beides. Sie haben sehr viel gelacht. Sie haben auch geweint, vielleicht an manchen Stellen. Und ich schicke sie jetzt, also in den letzten Wochen, schicke ich sie in die Nacht hinaus mit einem Lied, das den Refrain hat: Wer von euch? Wer von euch hat den Mut, etwas zu verändern? Wer von euch hat die Größe, zu verzeihen? Wer von euch hat den Plan? Wer hat die Intelligenz? Wer hat den Geist, sich zu verändern und andere anzustiften? Wer von euch ist, seid ihr nicht alle jemand? Ne? Seid ihr nicht alle? Also ich sage am Schluss, macht alle mit, helft alle mit, unsere Welt zu verändern, zum Besseren. Und das ist für mich ein schöner Ausklang. Und nicht ihnen mitzugeben, es hat alles keinen Sinn mehr. Oder wir lachen uns erstmal noch ein bisschen kaputt, bevor die Welt untergeht. Das möchte ich auch nicht.
Also eigentlich mit einer bedächtigen Hoffnung schickst du sie eigentlich nach Hause.
Mit einer ernsten Hoffnung.
Na gut, aber das Ding ist ja auch, dass du bist ja auch ein Unterhalter, du hast ja auch diese Fernsehsendung hast du auch gehabt, ich glaube, da habe ich dich das erste Mal auch gesehen, glaube ich, im Hessenfernsehen, als du, war das nicht Lachen mit Lars oder ich weiß nicht mehr, was es war, wo ich dich gesehen habe, also du hast ja auch so diese Showmaster-Qualität, oder?
Das hilft mir jetzt aber nichts gerade. Das hilft mir nur bei einem, das hilft mir, wenn ich moderiere oder sowas, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir sind in einer sehr ernsten Lage und dann ist es natürlich nützlich, wenn ich die Werkzeuge beherrsche, ne? Wenn ich mich auf die Bühne stellen kann und wenn ich, aber dann muss ich was Inhaltliches bieten, finde ich im Moment. Und ich kann nicht im Moment sagen, dann schaut mal, ich habe einen neuen Anzug oder was machst denn du? Was machst denn du da? Ihr beiden, seid ihr verheiratet? Und so, ne? Diese Spielerei, diese kleinen Sperenzchen. Das sehe ich im Moment, natürlich macht man das auch ein bisschen, aber ich sehe eine ernste Zeit. Und ich sage immer, wir nehmen uns das Vergnügen. Natürlich, sonst kann man überhaupt nicht, man muss das Vergnügen haben, um Lust zu haben auf die ernste Arbeit und auf die Zukunft natürlich. Wir nehmen uns das, aber wir lachen uns nicht kaputt. Wir machen nicht lar pur lar, sondern wir machen mit einer verantwortungsvollen Haltung, setzen wir uns dahin. Und das ist für mich die Lösung im Moment. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber so kann ich gut damit leben. Ich arbeite und ich vergnüge mich an den Stellen, die dafür vorgesehen ist. Aber nicht übermäßig jetzt. Ne? Also es ist jetzt nicht die Zeit der besinnungslosen Feier. Das hatten wir alles schon. Also ich glaube, das hatten wir alles schon. Jetzt ist die Zeit, sich zusammenzureißen auch. Leider. Vielleicht ist es auch eine ganz schöne Zeit, weißt du? Es ist auch nicht so bitter, wie man muss das sehen. Du hast sicher auch, kennst Leute, die haben gesagt, dann habe ich meinen Job verloren. Das war schlimm. Aber dann ging eine neue Tür auf. Und da habe ich das Glück meines Lebens gefunden. Privat, beruflich. Und das ist immer dieses, ne, nach vorne und nicht immer zurückgucken. Ach, hätte ich den anderen Bus genommen, dann wäre das alles anders gekommen. Scheiße. Sondern immer, ne, nach vorne zu sagen, gut, ja, dann wurde ich krank. Auch gut. Dann habe ich mich da wieder rausgefressen. Und diesen Optimismus, ne, das ist das, das ist das auch, was uns am schwersten fällt. Das ist auch ein Teil meines Berufes, unserer Tätigkeit auf der Bühne, die Leute mit einem konstruktiven Optimismus zu beschenken, zu sagen, wir sind eigentlich guter Dinge für das, was kommt. Und natürlich kommt auch Mist, kommen auch Tiefschläge, aber wir sind bereit, wir haben die Kraft für die Zukunft.
Hättest du dich damals besser mal auf das Western-Special vorbereitet, dann wäre alles anders gekommen.
Sehr gut, sehr gutes Schlusswort.
Aber so ist es nicht anders gekommen, sondern so hat es dazu geführt, dass wir jetzt ein wunderbares Gespräch hatten. Das wäre vielleicht, sonst hätte das nie stattgefunden. Von daher danken wir dem Schicksal, dass es so gelaufen ist. Lieber Lars, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Freude gemacht.
Ja, immer. Doch, ja. Es ist schön. Auch wir haben auch schöne unterschiedliche Dinge angefasst und das, ich glaube, wir haben nichts Wichtiges ausgelassen.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben alles mal angetastet. Also, dann bleib noch dran, aber ganz offiziell, ich wünsche dir alles Gute. Wir freuen uns natürlich auf dein neues Programm im Oktober 24 und verlinken alles, wo man dich sehen kann, wo man dich finden kann und so weiter. Findet ihr alles in den Shownotes. Lieber Lars, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis bald.